herzlich willkommen bei Folgefamilie, deinem Podcast für deine Folgefamilie. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Folgefamilie. Heute haben wir den zweiten Teil von Trauern nach Trennung, Scheidung oder Tod. Im ersten Teil letzte Woche am 5. Juli haben wir uns beschäftigt mit Trauern bei Sterben, Kindern und Erwachsenen. Und jetzt soll es darum gehen, in dieser Woche soll es darum gehen, wie Trauer vielleicht auch funktioniert, wenn Trennung und Scheidung stattgefunden hat. An sich sind Trauerprozesse oft ähnlich, also der Verlust eines Lebenszustandes, der Verlust der gewohnten familiären Räumlichkeit, der Atmosphäre des Familienlebens, könnte man auch mit gleichsetzen mit dem Tod eines Menschen. Das stirbt ja, die bekannte Form, Familie zu leben. Und hier ist es sehr interessant, dass es ein wenig darauf ankommt, wie alt ist ein Kind, wo die Trennung stattfindet, was hat es vorher innerhalb der vorher bestehenden Familienform erlebt. Also war immer alles sehr ruhig und gleichförmig, war das Kind gut eingebunden in alle sozialen Zusammenhänge und wurde mit der Trennung sozusagen überrascht, dann ist die Reaktion anders, als wenn das Kind jahrelang schon erlebt hat, wie Mama und Papa sich streiten und wie es zu Hause nicht so richtig sich wohlfühlen konnte, weil es nie wusste, was auf ihn zukommt, wenn zum Beispiel auch häusliche Gewalt ein Thema war, dann sind Trennungen natürlich nochmal anders zu bewerten. Hier geht es in der neueren Forschung und auch in der Scheidungs- und Trennungsforschung, ist in den letzten 20 bis 40 Jahren herausgekommen, dass Kinder nicht wirklich einen Schaden davon tragen, wenn Eltern sich trennen. Es kommt dabei aber darauf an, auf welche Art und Weise sich getrennt wird und was das Kind in der Folge erlebt. Wie eben schon beschrieben, kommt es ein bisschen darauf an, was ist im Vorfeld, wie verläuft die Trennung und was erlebt das Kind nach. Bedeutet, dass Kinder, die nach der Trennung Zugang zu beiden Eltern teilen, also im gesunden Fall, wenn es zu Gewalttätigkeiten kam und einer der Erwachsenen das Kind bedroht und es da auch zu Kinderschutzfällen kommt, ist die Frage natürlich erst zu klären, inwieweit dürfen beide Elternteile das Kind weiterhin regelmäßig sehen und Kontakt pflegen. Gehen wir davon aus, dass es eine Trennung im sozialen Umfeld ist, dass Mama und Papa sich trennen, weil eben bestimmte Dinge zwischen ihnen nicht mehr gut laufen. Dann geht es darum, dass das Kind danach Zugang zu beiden Elternteilen hat. Und ein Kind ist ja sehr ich-zentriert. Also Babys, Kleinkinder und auch später erleben Kinder die Welt ja immer erstmal durch sich selbst heraus und sind der Auffassung, dass die Welt sich durch ihren Einfluss dreht und dass sie schuld sind oder auch den Einfluss auf alles haben. Das ist ja so die Allmachtsfantasie, die in Kindern steckt und aus die sie erst herauswachsen. So ihr Ich ist ja einem Entwicklungsprozess unterworfen und bevor sie erwachsen werden, lernen sie schon, dass sie Teil von allem sind, aber eben nicht Einfluss auf alles haben. Kleinere Kinder denken aber noch, dass sie der Schlüssel der Welt sind und dass sie da zum Beispiel auch daran schuld sind, dass Mama und Papa sich streiten oder wenn Eltern sich trennen, glauben Kinder in ihrer Welt, dass sie schuld daran sind. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Menschen, die sich in Trennung befinden oder befunden haben, vielleicht auch im Nachgang immer mal wieder dem Kind zu zeigen, das hat hier nichts mit dir zu tun. Also ich bin der Erwachsene, ich übernehme die Verantwortung, denn der Papa und die Mama, die verstehen sich halt nicht mehr und wir wollen nicht zusammen sein, wir haben dich aber lieb. Jeder Einzelne von uns hat dich lieb und du hast damit nichts zu tun. Ich glaube, das kann in den unterschiedlichsten Varianten auch mehrmals passieren, weil so ein Kind sich da auch eine Welt zusammenbastelt, wo Fantasie und Realität oft verwischen. Es sich doch in seinen traurigen Stunden Wahrheiten zusammenbastelt und Reaktionen zeigt, die wir dann im Außen als Erwachsene gar nicht verstehen. Dazu wissen, dass Kinder oft glauben, dass sie Schuld haben oder weil sie gestern in der Schule frech waren oder weil sie schon seit 2 Wochen Einträge mit nach Hause bringen, dass sie deshalb schuld sind, dass Mama und Papa es nicht mehr lieb haben und sich deshalb trennen. Es klingt verrückt, aber in Kinderköpfen bauen sich solche Wahrheiten, kindliche Wahrheiten zusammen. Kleinere Kinder, denen ist es egal, wie das Umfeld ist, also wo sie sind. Für sie ist wichtig, dass die Bezugspersonen die gleichen bleiben und dass die intensiven Beziehungen die gleichen bleiben. Da ist drauf zu achten. Und auch bei größeren Kindern ist es sehr wichtig, dass Beständigkeit da ist, dass zum Beispiel auch Rituale stattfinden. Viele Kulturkreise und viele Gesellschaftsformen funktionieren durch Rituale, zum Beispiel das Weihnachtsfest, heidnische Rituale oder dass man Werktage hat und Erholungsphasen hat, dass es ein Feierabend gibt. Das sind alles Formen von Ritualen, die unseren Alltag erleichtern und auch Sicherheit geben. Und genauso ist es auch in einer Trennungsphase. Da dürfen Rituale vielleicht sogar entwickelt werden. Wenn es Wechselmodelle gibt, wenn es Phasen gibt, wo das Kind bei Mama oder bei Papa sein darf, wäre es gut, wenn es dafür Rituale gibt. Kinder können sehr wohl in verschiedenen Orten und auch mit verschiedenen Menschen sehr viel Zeit verbringen. Es gibt Kinder, die wachsen in Ehen auf, wo Mama und Papa durchaus für immer zusammenbleiben, aber der Vater vielleicht auf Montage ist oder eine ganze Woche auswärts arbeitet und das Kind sehr wohl unter der Woche nur mit der Mama oder den Großeltern lebt und am Wochenende und in den Ferienzeiten und in Freiphasen des Elternteils wieder gemeinschaftliche Familie erlebt. Und da das ganz normal gelebt wird und die Beziehung eine Qualität erreicht, die für diese Familie so ist, wie sie ist, wird das Kind daraus keine Störungen es für normal erachten und wird deshalb keine Trennungsängste zum Beispiel entwickeln. Anders ist es, wenn es vorher eine Gemeinschaft in einem Haushalt gab, eine Trennung vollzogen wird und der Vater oder die Mutter weiter wegzieht und das Kind nur noch bestimmte Zeiten mit diesem anderen Elternteil verbringt, dann ist es etwas Neues und diesen Übergang darf man neu gestalten. Da sind die Erwachsenen gefragt, hier eine Kontinuität, eine Verlässlichkeit in den ersten Wochen und Monaten zu zeigen, sodass das Kind merkt, okay, es gibt eine Veränderung, es ist jetzt anders. Das wird betrauert in den verschiedenen Phasen. Aber jetzt, in diesem neuen Leben, kann ich mich darauf verlassen, dass mein Vater mich von der Bahn abholt oder dass er jeden Donnerstag anruft oder irgendwelche Rituale, die man schafft, um Sicherheit zu geben, gerade am Anfang. Ich habe bei einer pädagogischen Autorin gelesen, die heißt Dr. Jacqueline Eckhart, dass es wichtig ist, Rituale zu erschaffen in Trennungsphasen, die dem Kind erleichtern, mit der neuen Situation umzugehen. Wie könnte das gestaltet werden? Die Problematik an Trennung ist ja häufig, dass zwei Erwachsene sich ja trennen, weil sie miteinander nicht mehr leben wollen. Und hier sind oft eben persönliche und emotionale Verletzungen und Gekränktheiten vorhanden, die es diesen beiden Erwachsenen oft sehr schwer machen, miteinander noch zu kommunizieren. Das ist das eine, das ist auf der Erwachsenenebene. Dies macht etwas mit dem Kind. Und das Kind hat erstes, also das Kind ist das Mittelpunkt der Welt, es selbst besteht aus zwei Teilen. Es besteht aus dem Teil des Vaters und aus dem Teil der Mutter. Und wenn dieses Kind nach einer Trennung, wo sie beide Elternteile erlebt hat, wenn es dann plötzlich lernt, spürt und täglich vielleicht sogar hört und sieht und erlebt, wie ein Elternteil das andere schlecht macht, verurteilt, Dinge behindert, sodass das Kind in einen Interessenkonflikt gerät, weil es sich teilt. Und der Teil, der durch das Elternteil Teil, das da schimpft und meckert und boykottiert, abgelehnt wird, wird gleichsam von dem Kind in sich selbst als Hälfte des abgelehnten Elternteils auch abgelehnt. Und wir machen uns oft gar nicht klar, was es für Kinder bedeutet, in sehr schwierigen, konfliktbeladenen Situationen aufzuwachsen, weil es je nach Loyalität, also Kinder sind zu beiden Elternteilen loyal, je nachdem, bei wem sie gerade sind, fühlen sie sich zugehörig und verteidigen das nicht anwesende Elternteil. Das ist ganz normal, ist fast wie ein Gesetz, könnte man sagen. Ist jetzt nicht sonderlich wissenschaftlich, pädagogisch begründet. Aber Kinder sind zu zwei, also bestehen zur Hälfte aus Dingen der Mama und zur Hälfte aus Dingen der Papa. Und wenn eins davon angeklagt wird, wird das Kind es immer verteidigen, weil es loyal zu seinen Elternteilen ist. Es sind die Götter der Kindheit, die beiden Eltern. Anders wird es, wenn es zu Gewalttätigkeiten seitens eines Elternteils kommt, auch wenn hier die Loyalität weiterhin teilweise ungebrochen ist, kann das Kind je nach Entwicklungsstand und Alter schon verstehen, dass es für seine eigene Gesundheit günstiger ist, mit dem Vater nicht alleine zu sein oder mit der Mutter, die vielleicht sehr psychisch krank ist, nicht zu viel Zeit zu verbringen, weil es dann den Alltag der Mutter mitgestalten muss. Also da gibt es schon verschiedene schwierige Lebensbedingungen, die auch von außen betrachtet unterstützt werden müssen. Dennoch bleibt ein Kind seinen Eltern loyal gegenüber immer verbunden. Es gibt nun natürlich auch Alleinerziehende, die schon ab dem Babyjahr mit ihrem Kind oder mit den Kindern allein leben, dass die Hauptsorge bei der Mutter ist oder beim Vater. Ich habe gelesen, 2011 im Mikrozensus gab es so an die 70% verheiratete Paare, 20% waren alleinerziehend, so fast 20%, und nur um die 10% in Lebensgemeinschaften, wo nicht ganz deutlich abzugrenzen war, welche Form und in welchem Stadium und die wievielte Lebensgemeinschaft das war. Also es gibt fast 20% der bestehenden Familien, also man redet von Familien in dem Moment, wo zwei Generationen und auch Kinder mit im Haushalt leben, 20% alleinerziehend erfasst wurden 2011. Das heißt, es macht doch eine große gesellschaftliche Prägnanz aus, alleinerziehend zu sein. Alleinerziehend bedeutet aber nicht alleine zu sein. Also auch wenn viele es so erleben, gibt es ja oft doch einen Erzeuger oder auch die Mutter, die gegangen ist. Ich habe gelesen, dass 2% alleinerziehende Väter 2011 erfasst wurden und dass so 17,9% alleinerziehende Mütter waren. Hier ist die Besonderheit, dass das Kind hauptsächlich einen Elternteil erlebt und je nach Ausprägung des Besuchsrechts und der Ausprägung dessen, wie der andere Elternteil sich einbringt, gibt es den ja auch. Und auch hier ist es wichtig, wie vor und mit dem Kind mit dem anderen erwachsenen Elternteil umgegangen wird, weil es etwas mit dem Kind macht. Auch wenn wir das oft vergessen, dass auch schon kleine, gerade kleine Kinder spüren sehr, sehr deutlich, was an echten Emotionen da ist. Also wenn man die Mutter sehr wütend und vielleicht auch zornig auf den Vater ist und es permanent zu Streit kommt und sie aber lächelt und so tut, als wäre alles in Ordnung, spürt ein kleineres Kind das sehr genau. Und diese Verwirrung zwischen was sie fühlt und was es sieht, macht eine Verwirrung im eigenen Erleben. Und das kann Kinder sehr verunsichern. Das kann Kinder dazu bringen, dass sie später nicht darauf vertrauen, was sie fühlen, weil das, was sie früher gefühlt haben, hat ja nicht zu dem gepasst, was sie ihm erzählt wurde. Und wir, auch wenn es vielleicht ein bisschen esoterisch klingt oder vielleicht auch ein bisschen zu weit hergeholt, dürfen wir nicht vergessen, dass doch eine ganze Menge unbewusst in unserem Leben passiert. Und ihr alle kennt ein Bauchgefühl oder eine Idee, wenn man in den Raum betritt, dass man spürt, dass die Stimmung nicht gut ist und alle lächeln und tun, als wäre es in Ordnung. Und 3-4 Wochen später kommt raus, was nämlich eigentlich los war. Und sie sagen, habe ich es doch gespürt. Und genau das haben unsere Kinder und kleinere Kinder noch ganz natürlich, die spüren, dass irgendwas in der Luft liegt und sind dann verunsichert, wenn sie von den Erwachsenen vorgegaukelt bekommen, dass alles in Ordnung wäre. Und hier sozusagen ein bisschen Selbsthygiene zu betreiben, obwohl man wütend auf den anderen ist und obwohl so viele Dinge schiefgelaufen sind, zum Wohle der eigenen Kinder und dessen Entwicklung wahrhaftiger zu leben. Zum Beispiel begleitete Umgänge zu gestalten, dass man Menschen, die man persönlich vertrauenswürdig hält, zum Beispiel mit dem anderen Elternteil die Kindsübergabe zu machen, zum Beispiel. Da so viel Wut und Zorn in der Luft liegt, dass man es einfach nicht schafft, dem anderen gegenüberzustehen. Gibt es wirklich Mittel und Wege, wie es gelingen kann, trotzdem eine für das Kind erträgliche Situation zu schaffen? Man kann sagen, dass man mit dem Papa im Moment nicht so gut sprechen kann, dass man wütend auf den ist, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat und dass es ihm viel Spaß wünscht und der Papa hat ihn ganz toll lieb, aber ich selber kann jetzt gerade nicht. Und dann geht die Oma oder die Freundin oder wer auch immer mit dem Kind los und trifft sich am Park oder begleitet den Umgang oder macht irgendwas, dass das Kind auch eine angenehme Form erlebt, den anderen Elternteil zu treffen. Also es gibt Möglichkeiten und Kinder verstehen das. Die sind selber wütend. Die hauen im Sandkasten ihren besten Freund jetzt mit der Schippe auf den Kopf und in dem Moment hassen sie den und wünschen ihnen ganz viele schreckliche Sachen, wenn man mit Kindern in dem Moment mal in Kontakt tritt und 5 Minuten später ist alles wieder in Ordnung. Und Kinder wissen, dass es so ist und ihnen zu zeigen, dass es einem selber als Erwachsener Erwachsenen auch so geht und dass es jetzt gerade für einen nicht möglich ist, aber es wird Wege finden, dem Kind trotzdem einen schönen Tag zu ermöglichen. Und der Papa ist ein toller und der ist lustig und das wird bestimmt total toll im Tierpark. All diese Dinge sind ja nicht gelogen. Aber zu zeigen, dass man jetzt gerade vielleicht nicht so gut damit umgehen kann, ist wahrhaftiger und Kinder können mit so viel Authentizität auch besser umgehen. Natürlich muss man darauf achten, in welchem Alter sich dieses Kind befindet, wie viel es verstehen kann. Deswegen geht es auch bei einer Trennung darum, Kindern natürlich zu sagen, was passiert, dass Trennung passiert und dass auseinandergezogen wird, dass es ab jetzt Regelungen gibt, wer wann wie das Kind sieht und wo es lebt und so. Und das kann man mit Kindern sehr gut besprechen, wenn man in der Kindersprache bleibt. Botschaften sendet, die sehr deutlich sind, die aber auch klar machen, dass ich als Erwachsener das jetzt beschlossen habe und der andere Elternteil eben auch, dass sich einiges ändern wird, aber dass das Kind weiterhin von beiden geliebt wird und auch weiterhin Zeit mit beiden verbringt. Und das ist wie eine Erlaubnis, sich auf etwas Neues einlassen zu dürfen. Und ich glaube, hier können wir unsere Kinder auch viel, viel besser unterstützen, mit diesen neuen Veränderungen klarzukommen, weil Leben bedeutet nun mal Veränderung. Und so zu tun, als würde sich nie irgendwas verändern, hilft unseren Kindern auch überhaupt nicht, sich auf das Leben vorzubereiten. Ihnen aber vorzuleben, dass Veränderung oft auch Traurigkeit auch ein bisschen dazugehört, aber eben auch die Achtsamkeit, andere nicht verantwortlich zu machen. Also bei der Bewältigung von Gefühlen sind Rituale wahnsinnig hilfreich. Hier ist zu überlegen, was war früher gut und was kann man ab jetzt auch gut machen. Zu beobachten ist auch, dass nach einer Trennung Kinder manchmal in zurückliegenden Entwicklungsschritt zurückverfallen. Dass Kinder plötzlich wieder den Daumen in den Mund stecken oder eine Flasche gereicht bekommen wollen oder wieder nachts vielleicht einnässen oder sehr anhänglich sind oder Angst haben, wenn sie in die Kita morgens gebracht werden, die Verabschiedung zu vollziehen, weil sie im Moment so unsicher sind, weil alles, was vorher da war, ist anders und jetzt können sie sich auf nichts mehr verlassen. Und in dieser Zeit ist es unheimlich wichtig, dass Eltern dafür Verständnis haben. Natürlich sind Eltern in einer Trennungsphase selber am Rande ihrer emotionalen Fähigkeiten, je nachdem, wie so eine Trennung verläuft. Und sind die Erwachsenen oft mit sich selber so beschäftigt, dass es günstiger wäre, das Kind würde so gut funktionieren wie vorher, weil es natürlich eine wahnsinnige Aufmerksamkeit für dieses Kind braucht, es in solchen Momenten auch zu begleiten und nicht genervt zu sein. Oder wenn der Vater das Kind nur alle 2 Wochen am Wochenende sieht und in dieser Zeit weint das Kind die ganze Zeit, weil es sich nach der Mama sehnt und Angst hat, da nicht mehr hinzukommen, dann ist es schwierig, in diesen 2 Tagen mit dem Kind umzugehen, das ist völlig klar. Aber es bringt dem Entwicklungsprozess des Trauerns und des nicht mehr Vertrauen in das, was da ist, hilft dem Kind nicht, wenn der Vater verlangt, du lachst jetzt, ich hab dich nur 2 Tage, du spielst jetzt mit mir und du denkst jetzt nicht an die Mama. Das behindert das So-Sein des Kindes. Es ist klar, dass der Vater, der sein Kind nicht so oft hat und der sich vielleicht sowieso durch die ganze Situation betrogen und seines Lebensentwurfs beraubt fühlt, die Akzeptanz hat und auch das Verständnis für das, wie das Kind jetzt gerade funktioniert. Aber es würde helfen. Es würde helfen, erstens, dass es viel schneller überwunden wird und zweitens auch für die Beziehung, für die ernsthafte Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind zu sehen, wow, dir geht's total schlecht. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir die Mama anrufen? Soll ich dich zur Mama bringen? Was können wir jetzt tun? Du bist traurig, ich bin auch traurig. Aber jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Was wollen wir beide denn machen? Und wenn das Kind partout sich nicht davon abbringen lässt, das habe ich einmal im Freundeskreis erlebt, hat der Vater mich ganz aufgeregt angerufen und sagt, er hat jetzt die Schnauze voll, er weiß nicht mal, was er machen soll. Da habe ich geraten, er soll das Kind nehmen und einfach zur Mama fahren. Der ist fast ausgerastet, weil er wollte seine Ex-Frau natürlich überhaupt nicht sehen. Und ich habe gesagt, mach's einfach, ich glaube, es wird was Gutes passieren. Und er ist hingefahren, das Kind war völlig verwirrt und saß im Auto und hat sich erst gefreut und dann, als es bei der Mama war, es war Samstagabend, die wollte sich gerade fertig machen, um ins Kino zu gehen, was willst du denn hier? Und war sehr unangenehm, so wie mir berichtet wurde und der Vater sagt, du, der weint die ganze Zeit, ich weiß nicht mal, was ich machen soll, der will zu dir. Und dann hat die Frau wohl auch gesagt, ja, aber es ist doch dein Wochenende und dann hat der Vater gesagt, ja, aber ich werde doch mein Kind nicht mit mir bestrafen. So hat er mir das jedenfalls erzählt. Und dann haben sie das Kind aus dem Auto geholt. Das Kind ist auf den Arm der Mutter gekrabbelt, hat ihr einen Kuss gegeben und gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Dann hat es sich umgedreht und gesagt, Papa, jetzt können wir wieder zu dir fahren. Jetzt möchte ich bei dir schlafen. Was auch immer in diesem Kind vorgegangen ist, hat es die Beziehung zwischen dem Vater und dem kleineren Kind total bereichert, weil das ist danach nie wieder passiert. Er braucht manchmal nicht mal zwischendurch Gute-Nacht-Anrufe machen, wenn er das Wochenende mit seinem Kind hatte, weil irgendetwas in diesem Kind mit dieser kleinen Aktion passiert ist, was ihm die Sicherheit gab, in Ruhe bei Papa sein zu dürfen. Und dieses kleine Beispiel soll verdeutlichen, dass es manchmal eher darum geht, darauf einzugehen, es nicht überzubewerten und auch nicht dramatischer zu machen, sondern das Kind ist in einem so verwirrten Zustand. Alles, wenn es erst 2, 3 oder 5 Jahre auf dieser Welt lebt, hat es vielleicht zuvor noch nie erlebt, dass Veränderungen deuten, dass es danach trotzdem auch irgendwie weitergeht. Es hat es noch nie erlebt und es muss jetzt irgendetwas finden, wie es das für sich selber erfährt und auch merkt, dass danach durchaus Vertrauen und andere Beständigkeiten wieder neu wachsen können. Und was auch immer dazu gehört, würde ich euch bestärken, zu versuchen, dem Kind dann Chancen und Wege zu geben und zu unterstützen, dass es neue Sicherheit in die neue Situation gewinnt. Und das bedeutet eben leider manchmal, dass der Erwachsene Dinge tun muss, die er nicht wirklich tun will, aber die nachher die Beziehung zwischen Vater und Sohn und zwischen Vater und Tochter, zwischen Mutter und Sohn und Mutter und Tochter oder zwischen den Großeltern, die so vertiefen und wirklich wieder bestärken, dass danach eine ganz andere Qualität von Beziehung möglich ist. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt und geredet. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Ich habe hier viele Bücher liegen. Zum Beispiel gibt es hier ein super Buch, Wo gehöre ich hin? Von Tony Wine und Roger Walker. Die machen Dinge mit Lebensbüchern und spielerisch geben die Ideen, wie man mit Kindern an Vergangenheit kommt. Das finde ich ganz praktisch für vielleicht auch Alleinerziehende, wo ein Elternteil nie präsent war, wo der vielleicht im Ausland ist, abgehauen ist, verstorben ist, keine Ahnung, mit dem Kind durch Fotos und Geschichten ab einem bestimmten Alter zu zeigen, wer der andere ist, aus dem er hervorgegangen ist. Und das nicht zu negieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was einer kindlichen Seele nicht so gut tut, wenn die Hälfte, woraus es entstanden ist, nie ein Thema in seinem Leben ist. Er nie weiß, wie sah der andere aus, wie war der, ne, so. Also vielleicht so eine Art von Fotoalbum oder wer bin ich, wer war mein Vater, wer war meine Mutter, da so und zu mal drüber zu sprechen und dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, da Fragen zu stellen und da offen zu sein, trotz aller Verletzungen der Erwachsenen, halte ich für sehr sinnvoll. Warum auch immer diese Trennung zustande kam, gibt es vielleicht auch ein schlechtes Gewissen oder andere Befindlichkeiten und bei all dem das Kind nicht zu vergessen, weil es ist keine kleine Maschine, die jetzt einfach weiterhin so funktioniert, sondern die erlebt ja auch etwas und die macht auch einen großen Trennungsschmerz durch und zwar ein, für das es selbst nichts kann. Genauso kann ein Kind nichts dafür, dass es den Vater nie gegeben hat. Und wenn die Mutter in diesem Schmerz für immer die nächsten 12 Jahre das Kind aufzieht mit dem Schmerz darüber, dass sie verlassen worden ist, dass sie alleinerziehend war, dass es keinen Mann in ihrem Leben gab, macht es auch was mit der Empfindung des in dieser Konstellation aufwachsenden Kindes. Das sollte uns bei aller Verletzlichkeit auch manchmal bewusst sein. Wir müssen den anderen deshalb nicht verherrlichen. Aber es gab ja vielleicht sogar auch einen guten Grund, dieses Kind zu zeugen und den vielleicht nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Wäre auch mein Wunsch in diese Welt, dass wir als Erwachsene auch Trauerprozesse durchmachen, von nicht wahrhaben wollen, Zorn verhandeln, Depressionen und zustimmen, ist klar. Doch wir haben hoffentlich schon mehr Repertoire von Gefühlslagen und von Erlebnissen, dass wir uns doch auch authentisch zeigen dürfen, aber auch vielleicht die Worte und die liebevolle Unterstützung denen, die dies noch nicht können, trotz alledem angedeihen lassen können. Es ändert nichts daran, dass Sie als Erwachsene natürlich in neue Beziehungen treten können. Die Frage ist nur, was machen Sie mit Ihrem Kind und wie viel muten Sie diesem zu? Darum geht's. Ich hoffe, ich konnte heute ein paar Dinge zu Trauer und Trauerprozessen euch näher bringen. Bin gespannt auf Fragen und Anregungen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
Besucht mich einfach auf folgefamilie.de im Internet. Bis dann.